Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Gebet eines jungen Mannes lautete so: Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, noch nicht die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder irgendwie zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, noch nicht geklagt, noch nicht geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und aufstehen. Und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Heute ist der Sonntag Rogate, betet. Das ist das Thema heute. Und der vorgeschlagene Predigttext steht in dem Brief an die Kolosser, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind mit diesen Versen an dem Ende eines Paulusbriefes angekommen und es gehört es sich so, dass man am Ende noch ein paar Mahnungen oder vielleicht könnte man besser sagen, ein paar Tipps gibt für das, was man tun soll. So macht man das ja manchmal, wenn zum Beispiel auch die Kinder aus dem Haus gehen, pass auf dich auf oder ruf an, wenn du angekommen bist. Und so macht Paulus das hier auch. Natürlich gehört aber eigentlich der ganze Brief dazu. Ich will hier nur eine relativ wichtige Erkenntnis aus diesem Brief, die auch für diesen Text wichtig ist, erwähnen. Nämlich, dass es vor Gott nicht darauf ankommt, ob jemand Jude oder Grieche oder Ruhrpottler ist. Ob jemand Mann oder Frau ist, Inländer oder Ausländer, arm oder reich, ob mit oder ohne Migrationshintergrund oder was auch immer, sondern vor Gott gibt es nur die, die an ihn glauben, die an Gott glauben, die an Christus glauben, die mit ihm in Verbindung stehen, die in ihm sind und die, die das nicht sind. Paulus spricht von denen draußen in dem Predigttext, die, die draußen sind, die Außenstehenden. Diese Grenze zwischen drinnen und draußen, die war zur Zeit von Paulus etwas klarer als heute. Damals konnte man sagen, wer sich zur Gemeinde zählt, der nimmt schon was auf sich, der steht vielleicht sogar in Gefahr, das war gut erkennbar. Und wer nicht dazu zählte, der war eben draußen. So einfach ist das heute nicht mehr. Die Grenze verschwimmt. Die Mitgliedschaft in einer Kirche sagt heute nicht mehr unbedingt etwas über den Glauben aus. Und die Nichtmitgliedschaft auch nicht. Man spricht vom christlichen Abendland, vermehrt im politisch ganz rechten Spektrum, so als wäre das etwas, auf das wir Anspruch hätten. Dass wir hätten, wir sind das christliche Abendland, aber eigentlich wissen wir es ja genau, das christliche Abendland, was man so nennt, ist eigentlich vorrangiges Missionsgebiet. Es gibt eben Menschen, die an Jesus Christus glauben und es gibt solche, die das nicht tun. Vielleicht sollte ich besser sagen, die das noch nicht tun. Denn die Einladung zum Glauben, die gilt immer und unbedingt jedem und jeder. Und es sind nun auch bei den Außenstehenden nicht die in den Blick genommen, die irgendwo Zweifel haben. Das Spannende am Zweifel ist ja, dass man immer noch im Gespräch mit Gott ist. Dass man in einer Verbindung mit ihm ist in dem Zweifel. Es geht bei den Außenstehenden um die, die mit dem Glauben nichts zu tun haben oder haben wollen oder noch nicht wissen, dass sie es wollen. Es geht bei dem Feststellen von innen und außen auch nicht darum, irgendwie vorzuverurteilen oder noch schlimmer abzuurteilen, die sind draußen oder so etwas. Es geht nicht um eine Überheblichkeit, sondern es geht darum, überhaupt eine Missionsrichtung deutlich zu machen. Wenn niemand draußen steht, dann braucht man auch niemanden einzuladen, reinzukommen. Wir tun manchmal so, als wären eh irgendwie alle Christen. Aber warum sollten wir dann zum Glauben einladen, wenn niemand draußen steht? Worum es geht, kann man vielleicht mit diesem Bild ein bisschen verdeutlichen. Da ist in der Mitte Jesus Christus. Er ist die Mitte von allem. Er ist der Herr der Welt. Und um ihn herum und relativ nah bei ihm sind die, die mit ihm in Verbindung stehen. Die, die zu ihm gehören, die, die glauben, die Gemeinschaft derjenigen, die an ihn glauben. Und in einem noch weiteren Kreis darum ist die Welt, so was es sonst noch gibt, wer um uns ist, in einem privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, in der ganzen Welt, überall. Und wichtig ist bei alledem, die Mitte ist wirklich die Mitte von allem und nicht nur von der Gemeinde. Christsein heißt nun Leben in der Welt mit dem Wissen um diese Mitte. Darum zu wissen, dass Gott dort steht, dass er seine Welt nicht allein lässt, dass er uns einlädt, dass er uns trägt, dass er es mit uns zu tun haben will, auch über dieses Leben hinaus, dass er die Mitte von allem ist. Wir sollen in unserer Zeit als Menschen leben, die wissen, dass Gott gegenwärtig ist. Darum habe ich das Lied auch ausgesucht, das wir gerade vor der Predigt gesungen haben, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Man nimmt das oft so als Eingangslied für den Gottesdienst, was ich fast ein bisschen schade finde, weil es so klingt, als wäre Gott im Gottesdienst gegenwärtig und darüber hinaus nicht. Aber dieses Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten, gilt eigentlich für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute. Mit diesem Bild ist es vielleicht auch noch viel besser so zu fassen, es geht nicht um drinnen und draußen, als gäbe es dort eine feste Grenze, wo man sagen könnte, Edge, die sind draußen, ich bin drinnen und da kommt man gar nicht durch, sondern es geht eigentlich nur um die Frage, wie dicht bin ich an der Mitte? Oder bin ich so weit weg, dass ich sie gar nicht mehr sehe, wahrnehme, gar nicht mehr darum weiß, trotzdem ist sie da. Es geht um die Einladung zur Mitte. Es hat mal jemand aus Australien gesagt, da kennen die sich mit Schafen gut aus, es gibt eigentlich zwei Methoden, eine Schafherde zusammenzuhalten. Entweder baut man einen Zaun, die sind drinnen, die anderen sind draußen. So machen wir das oft auch gemeindlich so. Es gibt eine klare Form von Mitgliedschaft und alles und die sind drinnen und die sind draußen. Die andere Möglichkeit, eine Schafherde zusammenzuhalten, ist ein Wasserloch zu graben. Und alle verhalten sich irgendwie zum Wasserloch, wie sie es brauchen. Es ist ein Hin und Her. Aber das Wasserloch bindet die Herde zusammen. Darum geht es eigentlich, zur Quelle einzuladen. Wie geht das nun? In diesem Predigttext aus dem Brief an die Kolosser gibt Paulus einige Tipps dazu, bevor er zu den persönlichen Grüßen ganz am Ende kommt, die Ratschläge für die Gemeinde. Der erste Ratschlag lautet, seid beharrlich im Gebet. Wenn es um die Welt geht, ist der Kontakt zu Gott das Erste, was wichtig ist. Das ist wie wenn man mal so einen Gegenstand an einem Faden im Kreis dreht, sieht man, welche Kräfte da sind. Man wird nach außen weggeschleudert, wenn der Kontakt zur Mitte nicht wirklich fest ist. In drei Wendungen wird das hier dann eingeprägt, seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung, bete zugleich auch für uns. Man könnte also sagen, Paulus gibt uns hier drei Handlungsanweisungen. Erstens betet, zweitens betet und drittens betet. Bei uns hat das Gebet oft so den Rang eines letzten Notnagels oder auch der Sahne obendrauf, der guten Gewohnheit, dessen, was dazugehört. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich besser, aber ich erlebe das an vielen Stellen so. Irgendwann kommt so der Punkt, es muss auch noch gebetet werden. Wer betet denn noch? Damit man das im Presbyterium auch nicht vergisst, steht das sogar in der Ordnung mit drin. Presbyterium beginnt mit Losung und Gebet. Sonst könnte man das vergessen. Also es muss auch noch gebetet werden. Wir leben so oft in der Gemeinde, als wenn wir eigentlich alles selber könnten. Und für die letzte Vergewisserung ist dann noch das Gebet notwendig. Aber eigentlich ist das Gebet nicht so ein letzter Zusatz, sondern eher so etwas wie der Motor des Ganzen. Das, was es im Gang hält. Wir hatten mal ein Gemeindeaufbauseminar und nachher fragte jemand, na, was habt ihr denn gemacht auf dem Seminar? Und einer antwortete, gebetet. sagt, ja klar, aber was noch? Also war mir klar, der eigentliche Inhalt muss doch eigentlich was anderes sein. Aber der eigentliche Inhalt war, wir haben gebetet. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass das Beten auch keine Methode ist. So nach dem Schema, 3 Minuten beten bringt so viel, 5 Minuten noch mehr. Eine richtige Anbetungszeit mit Hände hoch ist dann noch besser. Es käme auch auf die Haltung an und am besten die ganze Nacht durchbeten. Das kann man alles machen und das ist auch gut. Also ich liebe das sogar, aber es intensiviert nicht eigentlich das Gebet. Also man erreicht damit nicht mehr, darum geht es mir. Es ist nicht so eine Methode, wie wir von Gott viel erreichen. Beten macht vielmehr zweierlei deutlich, egal in welcher Form wir das machen. Erstens zeigt das Gebet, dass wir abhängig sind von Gott. Ich weiß nicht, ob Sie das alle lesen können, aber alles, was da steht, sage ich auch, wenn Sie es nicht ganz lesen können. Erstens macht das Gebet deutlich, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir Gott brauchen. Regelmäßiges Beten hilft uns, dieses bewusst zu halten. Ich kann gar nicht alleine. Im Johannesevangelium sagt Jesus mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich kann gar nicht alleine. Ich brauche Gott. Nicht Gott braucht das Gebet, wir brauchen es. Und dann zweitens zeigt jedes Gebet, dass Gott es mit uns zu tun haben will. Dass er mit uns in dieser Welt handeln will, dass er sich für unsere Meinung interessiert. Ist das nicht eigentlich ein Wunder, wenn man das mal so überlegt? Der Schöpfer der Welt interessiert sich dafür, was Kuno Klinkenborg denkt. In meiner Familie bin ich mir da nicht immer so sicher. Aber bei Gott weiß ich das. Der interessiert sich dafür. Uns wird es gezeigt, also wieder eigentlich, nicht Gott braucht das Gebet, wir brauchen es. Wenn wir beten, tun wir etwas, was nicht für Gott gut ist, was für uns gut ist. Wir brauchen es. Ich finde das ja immer wieder fantastisch an unserem Gott, dass er sich trotz seiner unendlichen Größe für meine Meinung, für mein Engagement, für meine Liebe tatsächlich interessiert. Paulus schreibt dann hier, bete zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür auftue für das Wort und wir vom Geheimnis Christi reden können. Im ersten Moment dachte ich dann, merkwürdig, wenn wir das Gebet brauchen und Gott nicht, warum macht er nicht einfach die Tür auf? Also er könnte es ja einfach machen, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Kann er das nicht einfach so? Natürlich könnte er, aber Gottes Weg ist ein anderer. Er möchte mit uns Menschen zusammen und nicht ohne uns handeln. Er möchte uns einladen und nicht zwingen. Er möchte gebeten werden und er lässt sich bitten. Er möchte, eigentlich geht es um den Kontakt zur Mitte, um unseren Kontakt zu Gott. Das Gebet ist der Motor der Gemeindearbeit, das Gebet ist der Motor unseres Lebens. Paulus empfiehlt uns darum das ständige Gebet, das beharrliche, das ausdauernde. Wie kann das gehen, neben allem anderen, was wir sonst noch am Tag machen müssen? 2 Maßnahmen. Das erste ist so eine feste Gebetszeit. Wir haben ja für viele Dinge feste Zeiten am Tag. In der Regel werden zur gleichen Zeit an jedem Morgen die Mahlzeiten genommen. Es gibt Menschen, die gehen sogar ungefähr zur selben Zeit immer auf die Toilette und haben so einen Biorhythmus in sich drin. Vielleicht kriegen wir das hin, neben Zähneputzen, Frühstücken und was weiß ich, das Gebet als eine feste Einrichtung in unserem Tagesablauf zu haben. Dann und dann ist halt das Gebet dran. So kann es zum Ritual werden und Rituale helfen uns. Das muss nicht morgens sein. Ich habe das früher noch so gelernt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen auch so geht. Uns wurde früher gesagt, die eigentliche richtige Zeit zur stillen Zeit ist morgens. Da muss man das machen. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich verstehe das heute noch nicht. Das ist so, aber dass es seinen Ort hat am Tag. Vielleicht auch an 2, 3 Orten, völlig egal. Aber dass es seinen Platz hat, das hilft einfach, dort mit drin zu bleiben. Das ist dann gut für die eigene seelische Hygiene. Die feste Gebetszeit. Aber das andere, was Paulus eigentlich hier sehr empfiehlt, ist so eine ständige Gebetshaltung. Ständig eigentlich im Gebet zu sein. Das heißt eigentlich, sich ständig dessen bewusst zu sein, dass Gott gegenwärtig ist. Bei allem, was ich mache, der ist mit da. Nicht als Big Brother is watching you, sondern eher so als Begleiter, als Helfer, als jemand, der mir auf die Schulter klopft. Und dann kann ich ständig am Tag Zeiten haben für so einen kurzen Plausch mit ihm. Ich mache das sehr oft, egal ob beim Bügeln, hinterm Lenkrad, zwischen zwei Vorlesungen oder auch während der Vorlesung geht manchmal auch ganz gut oder im Gottesdienst, während der eine predigt, können die anderen schon mal beten oder so, weil man merkt, jetzt ist gerade das Gebet viel wichtiger, was auch immer. Aber einfach dieses mit reinzunehmen, irgendwann zu sagen, also mir passiert das ganz oft, dass ich plötzlich denke, Mensch, Herr, das war toll. Oder auch, Mensch, Jesus, da musst du jetzt was machen oder mir helfen oder beistehen. Das ist so etwas, das zu verinnerlichen. Gott ist immer da bei allem, auch bei dem Schweren und bei dem Schönen. Ständige Gebetshaltung. Und dann ist da noch dieser eine Satz von Paulus, betet für uns, dass Gott uns eine Tür auftue für das Wort. Ist vielleicht die Tatsache, dass bei so vielen Menschen in unserer Gesellschaft die Türen ihrer Herzen so verschlossen zu sein scheinen, auch eine Frage unseres fehlenden Gebetes? Ich meine, wie sehr liegt uns das auf der Seele, im ständigen Gebet zu haben, wie geht es eigentlich weiter in der Synodalregion Banner-Eickel mit den Menschen in Holsterhausen? Wie geht es weiter in Herne, in Deutschland? Wie finden Menschen eigentlich zum Glauben? Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir gerade auch für die Menschen beten, die den Glauben durch Wort und Tat verkündigen. Für mich ist das immer unwahrscheinlich wichtig, wenn vor dem Gottesdienst, wenn ich predige, noch gebetet wird, wie das bei Ihnen hier auch ganz üblich ist. Dass man einfach nochmal, also für mich nochmal, ich mir auch bewusst mache, das ist jetzt wichtig, dass heute Gott zum Zug kommt. Und nicht Kuno Klinkenborg oder Eckhard Kramer oder wer auch immer. Ich weiß, wie wenig Einfluss ich darauf habe, dass aus Predigten, wo ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was ich sage, tatsächlich etwas passiert, was ihre Herzen irgendwie berührt oder bewegt oder irgendwo etwas verändert. Habe ich ja nur ganz begrenzten Einfluss drauf. Und es geht nicht nur darum, dass es schön war oder langweilig, sondern es geht darum, dass es wirklich etwas bewirkt, dass Gott zum Zuge kommt. Und das kann nur Gott selber wirken. Seid beharrlich im Gebet. Das war jetzt auch der längste Teil. Der zweite Ratschlag, auch wenn noch ein paar kommen, ist, behaltet die Mission im Blick. Mission ist ja ein gar nicht so unbeliebtes Wort, wie wir in der Kirche oft denken. Vielleicht haben Sie das in letzter Zeit mal gesehen, aktuelle Werbung einer Immobilienabteilung einer Bank. Ihr Zuhause, unsere Mission. Da hauen die so hin. In der Kirche sind wir manchmal so ein bisschen verschämt, wenn es darum geht. Aber die einzige Frage ist ja, was ist eigentlich unsere Mission? Etwas ging es gerade schon darum. Gemeinde und Kirche ohne Mission ist eigentlich gar nicht denkbar, solange es sich um die Gemeinde Gottes handelt. Es ist ja kein Gesellschaftsverein. Verzicht auf die Mission, und damit ist nicht zuerst die Mission irgendwo in der Welt, sondern zum Beispiel bei uns in der Fußgängerzone, bei den Pyjama-Indianern oder irgendwo. Der Verzicht auf Mission bedeutet für die Gemeinde als Gemeinde Gottes den Todesstoß. Denn es ist ja nicht so, dass wir es uns aussuchen könnten, ob wir missionieren wollen oder nicht. Es ist ja gar nicht die Kirche, die die Mission treibt, sondern eigentlich ist es Gottes Mission, die die Kirche treibt. Und wenn da bei uns nichts in Bewegung ist, ist die Frage, treibt uns da eigentlich Gottes Mission noch? Gott selbst ist ein missionarischer Gott, ein sendender Gott. Er hat nicht gesagt, ach, lass die Welt in ihrem Saft schmoren und zugrunde gehen, sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, sein Liebstes gegeben, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Jede Gemeinde, die es gibt, jede Christin, jeder Christ, der auf Erden lebt, ist ein Ergebnis der Mission. Sonst hätten wir hier auch keine Gemeinde. Und jede Gemeinde und jeder Christ gehört damit zum Vortrupp des Lebens, wie Helmut Gollwitzer die Gemeinde genannt hat. Die Ausrichtung daraufhin hält Paulus wach, wenn er sagt, betet für uns, damit eine Tür aufgeht für das Wort Gottes. Natürlich ist nicht jede und jeder Einzelne eine Missionarin, aber es im Gebet unterstützen, das kann jeder. Und diese Ausrichtung hält die Gemeinde in Bewegung. Der dritte Ratschlag von Paulus am Ende heißt, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Ich würde gerne fragen, Paulus, Mensch, hättest du das nicht ein bisschen genauer erklären können, als nur verhaltet euch weise, was meint das denn? Aber vielleicht hilft es uns zu hören, was hier nicht steht. Hier steht nicht, haltet euch aus allem raus. Ich kann Welt und Gemeinde, Welt und Glauben nicht voneinander trennen. Wir dürfen und sollen uns einmischen, wo es notwendig ist. Wir können als Christen nicht unter uns bleiben. Wir können andersherum, wenn wir außerhalb der Gemeinde mit Menschen zu tun haben, nicht unser Christsein verleugnen. Jesus möchte von draußen an seinen Tisch einladen. Darum mischt euch ein. Möchte in seinen Tisch einladen, nicht an irgendeinen Tisch. Paulus rät uns aber nicht, stellt euch ganz auf den Geschmack der Leute ein. Das ist ja die andere Versuchung, Gemeinde so zu gestalten, dass es einfach viele cool finden, alles, was anstößig sein könnte, weglassen. Viele Menschen fragen sich heute, wozu Kirche denn überhaupt noch da ist und in der Welt ist. Es herrscht ja fast eine Ununterscheidbarkeit an vielen Orten von Kirche und Welt. Aber damit ist dann auch eine Belanglosigkeit da. Was soll's denn noch? Jesus möchte tatsächlich Menschen von draußen an seinen Tisch einladen. In seine Gemeinschaft, nicht in irgendeine Gemeinschaft. Verhaltet euch weise. Damit geht es, so wie ich es verstehe, um unseren Lebensstil. Wir müssen einen erkennbaren christlichen Lebensstil entwickeln. Ein Lebensstil, der andere Menschen nicht bedrängt, sondern höchstens gespannt darauf macht, was es denn mit denen zu tun hat, die sich da Christen nennen, was denn dahinter steckt, und es dann einfach erzählen. Wer sein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtet, der wird irgendwann auch gefragt, warum. Und manchmal wird er auch nicht gefragt, aber es wirkt sich doch aus. Ich habe das mal erlebt, dass mich irgendeiner mal ansprach und sagte, für meinen Glauben war das wichtig, wie du damals, ich war Fahrschüler zur Schule, wie du damals zu deinem Glauben gestanden hast. Und ich war immer überzeugt, ich habe das überhaupt nicht gemacht, damals im Bus. Aber für ihn war das wichtig. Wir merken manchmal gar nicht, wie sich's auswirkt, und doch tut es das. Verhaltet euch weise. Wir sollen uns weder aus der Welt zurückziehen, noch sollen wir einfach angepasst sein. Christlich leben heißt alternativ leben. Alternativ heißt wörtlich eigentlich von woanders her geboren, von Gott her geboren, in der Welt leben. Make a difference, mach den Unterschied. Das ist ja etwas anders, wie wir als Christen mit Krankheit, mit Tod, mit Sterben umgehen. Es ist ja eigentlich etwas anders, wie wir mit Geflüchteten umgehen oder über sie reden, wie wir mit dem Geld umgehen, mit dem Ehepartner, der Ehepartnerin, mit der Schöpfung umgehen. Lass es erkennbar machen, da ist etwas anders. Make a difference. Und der letzte Ratschlag von Paulus in unserem Textabschnitt heißt, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Ich finde den Satz klasse, denn genau wie gerade beim Lebensstil lotet Paulus hier auch unser Reden vom Glauben in beide Richtungen aus. Manches Reden vom Glauben ist wie Weißbrot pur, leicht zu verdauen, ohne große Nährstoffe, schnell verschluckt. Es hat einmal eine Theologin im Blick auf das Wort zum Sonntag Folgendes geschrieben: Ich halte das Wort zum Sonntag für unersetzlich und unentbehrlich. Denn bei keiner anderen Sendung kann man so ruhig den Fernseher verlassen, um etwas zu holen, in der absoluten Gewissheit, in der Zwischenzeit nicht das Geringste verpasst zu haben. Diese Kritik trifft nicht jedes Wort zum Sonntag. Aber es gab welche, da konnte ich das gut nachvollziehen. Aber manchmal ist es auch besser als sein Ruf. Auf der anderen Seite gilt diese Kritik aber ähnlich, glaube ich, auch für manches Reden vom Glauben in unseren Kirchen und Gemeinden. Auch in unseren Gottesdiensten, auch in unserem Alltag. Immer nett und freundlich, es darf bloß nicht fordern und bloß nicht in Frage stellen, bloß niemanden vor den Kopf stoßen, Weißbrot pur. Anderes Reden vom Glauben ist wie Salz pur, übersalzen und ungenießbar. Gute Botschaft als Gerichtsrede, wer nicht glaubt, kommt in die Hölle. Frohe Botschaft als Drohbotschaft, nein, wer isst schon gerne Salz pur, da doch lieber Weißbrot pur. Aber richtig gut und lecker ist eigentlich nur beides zusammen. Und der Gehalt steigt mit. Eure Rede sei freundlich und mit Salz gewürzt. Salz ist ein ganz wichtiger Vergleich für das Leben und Reden von uns Christen. Schon Jesus selbst hat einmal gesagt, ihr seid das Salz der Welt. Und im Markus-Evangelium gibt es so eine Stelle, bin ich mal drauf gestoßen, haben Sie vielleicht auch schon gehört, da sagt Jesus seinen Jüngern, habt Salz bei euch. Ich habe früher mal gefragt, warum eigentlich? Warum sollen wir Salz bei uns haben? Muss ich einen Salzstreuer in der Tasche haben oder was heißt das denn eigentlich? Ich glaube, es geht darum, genau das deutlich zu machen, was Paulus hier auch sagt. Habt in dem, was ihr redet, Salz mit drin. Was ist das Besondere am Salz? Zwei Dinge fallen mir ein. Zum einen, Salz verstärkt den Geschmack und gibt die richtige Würze dran. Selbst ein guter Kuchen braucht eine Prise Salz. Ich weiß noch, als Kind, als ich beim Kuchenbacken bei meiner Mutter war und dann sagte sie, und jetzt noch eine Prise Salz rein. Und ich dachte, Mensch, das soll doch süß sein, der Kuchen. Was soll das mit dem Salz? Hat man nachher nicht mehr geschmeckt, aber es macht doch den Unterschied aus. So soll auch unser Reden von Gott oder von unserem Glauben sein. Es soll einen neuen, einen intensiveren Geschmack ins Leben bringen. Und das Zweite ist, Salz konserviert. Es macht Speisen länger haltbar. So soll auch unser Reden ohne Verfallsdatum sein. Wie viele Wörter heute haben kaum Bedeutung für über ihre gesprochene Zeit hinaus? Selbst Versprechen scheinen keinen Wert mehr zu haben. Ein Kanzler hat ja auch mal den Satz geprägt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wer von Jesus Christus spricht, spricht immer Wort mit Ewigkeitswert. Und wenn diese Worte dann noch wohlklingend sind, wie es in dem Text heißt, freundlich, wir können auch übersetzen mit Scham, schamvoll gesprochen, und dann von jeder Menge Gebet und einem weisen Lebensstil begleitet werden, dann ist das alles, was wir tun können und müssen. Daneben wird dann ähnlich wie bei der Purpurhändlerin Lydia, von der wir in dem Lesungstext gehört haben, manche Tür und manches Herz von Gott geöffnet werden, ohne dass wir immer genau wissen, warum eigentlich, aber es ist offen. Also, los geht's. Wer nachher, nach dem Gottesdienst die Kirche verlässt, betritt das Missionsgebiet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.